Guten Morgen an alle. Es ist ein Vorrecht, hier und heute vor euch zu stehen, an diesem eher bewölkten Sabbattag. Aber es ist gut, am Leben zu sein, mit guter Gesundheit und Stärke und in der Lage zu sein, mit euch an diesem Morgen das Wort zu teilen. Wir kommen aus einer Welt voller Arbeit und für viele von uns aus einer Welt der Sorgen. Und während wir zum Herrn kommen, um ihm am Sabbat anzubeten, bitten wir darum, in eine Welt der Wunder einzutreten, um in die Gegenwart Jesu, unseres Herrn und Erlöser, zu kommen und um wieder einmal die Zusicherung zu empfangen, dass er wiederkommt. Ich möchte euch Grüße von meiner Frau und meinen beiden Kindern überbringen. Die befinden sich gerade in Barron Springs. Ich denke, ich habe hier schon einmal gepredigt, vor ungefähr 5 oder 6 Jahren. Und es ist ein Vorrecht, hier und heute vor euch zu stehen. Laut dem Titel der Predigt sprechen wir heute über Covid-19 und die Verfolgung in der Endzeit. Ich glaube, dass dies ein zeitgemäßes Thema ist. Und während wir durch diese Covid-Krise gehen, zwingt sie uns, ein paar sehr schwierige Fragen zu stellen, lebenswichtige Fragen. Nicht einfach nur die Frage nach der Wirtschaftslage, sondern darüber, wer ich bin, woher komme ich und wohin gehe ich und weiß ich, wohin ich gehe. Und so werden wir heute besprechen, was uns Covid-19 über die kommende Verfolgung von Gottes Wort lehrt, welche in Offenbarung 13 beschrieben wird. Ich lade euch ein, euer Haupt mit mir zu beugen, und wir werden mit einem Gebet beginnen. Lieber himmlischer Vater, während wir uns heute hier versammeln, leben wir in einer Welt, in welcher die Wahrheit in der Öffentlichkeit keinen Platz mehr hat, in welcher wir nicht mehr wissen, was wir glauben sollen. Und Vater, so möchten wir, dass deine Stimme heute zu unseren Herzen spricht. Vater, bitte lass die Stimmen der Welt verstummen, mögen sie außerhalb der Mauern dieses Gotteshauses bleiben. Und ich bete, dass dein Geist durch mich sprechen wird und zu jedem Einzelnen von uns heute. Ich danke dir für die Erhörung dieses Gebets. In Jesu Namen bitte ich es. Amen. Also wir schauen uns heute an, was Covid-19 uns über die Verfolgung von Gottes Volk in der Endzeit lehrt. In unserer Arbeit mit Adventist Frontier Missions kommen wir mit Menschen in Kontakt, welche wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Verfolgung ist die Normalität in der Welt, nicht die Ausnahme. Wir haben heute in Amerika Freiheiten, zumindest theoretisch, aber tatsächlich sollten wir als freie Gemeinde Lektionen von der verfolgten Gemeinde lernen. Und wie ihr wisst, unterteilen wir die Welt in Muslime, Hindus, Buddhisten, Christen und so weiter, aber eine Sichtweise auf die Welt ist, sich die freie Gemeinde und die verfolgte Gemeinde anzuschauen. Und auf diesen zwei Webseiten, einmal persecution.com von Voice of the Martyrs, gegründet von Pastor Richard Wurmbrand, nachdem er vor Ceausescus Verfolgung geflohen war, und zum anderen opendoors.org, welche die Verfolgung von Christen auf der ganzen Welt aufzeichnen, egal ob sie orthodox, protestantisch oder katholisch sind. Verfolgung ist eine sehr wirkliche Realität und sie geschieht sogar genau jetzt, während wir hier heute sitzen. Wir werden heute keine Geschichten darüber hören, aber die Verfolgung ist sehr real. Es liegt in der menschlichen Natur, Minderheiten unterschiedlichster Art zu verfolgen, wenn sie nicht mit der vorherrschenden Meinung übereinstimmen. Und eines Tages werden diese Tendenzen auch an unsere Küsten kommen, hier in den Vereinigten Staaten. Aber lasst uns etwas den geschichtlichen Zusammenhang anschauen. Das Russische Reich erstreckte sich über die ganze Strecke westlich von Moskau bis fast an die Küsten Japans und wurde von den Zaren regiert. Und die letzten 20 Jahre unter den Zaren befand sich das russische Imperium in einem philosophischen Wandel. Russland wurde durch verschiedene ideologische Gruppen zerrissen. Dort gab es die Aquarianer, die Aristokraten, die Arbeiter, die Bolschewiki, die Menschewiki, den Adel. Es gab jene, welche auf die Modernisierung Russlands drängten und jene, welche an den alten Wegen festhielten. Und nach 20 Jahren philosophischen Wandels, das kann man in den Schriften von Dostojewski nachlesen, wo man einen kleinen Einblick in das philosophische Chaos innerhalb des Landes bekommt, da kam ein starkes Regime auf, bekannt als die UdSSR. Und mit der UdSSR kam die Verfolgung der Christen und Millionen von Menschen starben während der ganzen Geschichte der Sowjetunion. Die Durchsetzung des Marxismus kostete im 20. Jahrhundert über 100 Millionen Menschenleben. Denselben Trend haben wir in Deutschland gesehen. In den 1920er Jahren geriet Deutschland aufgrund der Auswirkungen des Versailler Vertrags ins Taumeln, was in den Augen vieler eine nationale Demütigung war. Sie litten unter dem Zusammenbruch der Geldwährung, die Arbeitslosigkeit war sehr hoch, und auf den Straßen Deutschlands fanden Kämpfe statt zwischen den Freikorps, den rückkehrenden Soldaten von der Westfront, zwischen den Sozialisten. Sozialisten und die Kommunisten. Die Kämpfe fanden auf den Straßen statt und Deutschland wurde während der letzten Jahre der Weimarer Republik zerrissen. Und aus diesem Chaos kam ein starker Mann hervor und das war natürlich Adolf Hitler im Jahr 1933. Gesellschaften, welche durch ein Chaos gehen, tendieren dazu, sich einer starken autoritären Führung hinzugeben. Dieselbe Entwicklung können wir möglicherweise gerade in Amerika beobachten. Amerika, das Land der Freien und die Heimat der Tapferen, eine Nation, welche viele von Herzen lieben. Aber Amerika erlebt jetzt einen Zustand philosophischen und ideologischen Wandels. Würdet ihr mir dazu stimmen? Wir sehen auf den Straßen Kämpfe zwischen Leuten aus dem extremen linken und dem extremen rechten Lager. Wir sehen in Amerika, dass die Wirtschaft entlang politischer Linien gespalten ist. Man soll etwas kaufen oder etwas boykottieren. Wenn du eine Firma hast oder eine Gemeinde oder ein Unternehmen und du persönlich Stellung zu irgendeinem Thema beziehst, dann werden die Menschen entsprechend bei dir einkaufen oder keine Geschäfte mit dir machen. Wir sehen, dass sich die ideologischen Entscheidungen auf das Kaufverhalten in unserem Land auswirken. Wir haben spezielle Interessengruppen, Richter, die Aktivisten sind, sozial, ethisch sensibilisiert, Firmen und Teile der Medien auf ihrem jeweiligen Kriegspfad. Und wir sehen die Ablehnung unserer jüdisch-christlichen Herkunft. Wir sehen, dass ein wirtschaftlicher Zwang stattfindet. Wir sehen Stellenabbau. Wir haben die Cancel Culture für jene, welche gegen jegliche dominante Sichtweise da draußen sein wollen. Wir sehen, wie physische Einschüchterung und Straßengewalt zur Normalität wird. Vor circa 5 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen, aber dies geschieht direkt vor unseren Augen. Und die Covid-19-Pandemie hat uns offenbart, dass die Werkzeuge für die Verfolgung von Gottes Endzeitvolk bereits vorhanden sind. Und mit Covid-19 haben wir noch etwas gesehen, was für uns Adventisten ein Weckruf sein sollte. Normalerweise haben wir immer angenommen, dass die Sonntagsgesetze und die Unterdrückung von Gottes Volk durch einen von 3 Mechanismen ausgelöst werden. Entweder eine Handlung des Kongresses oder eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs oder eine Exekutivverordnung des Präsidenten. Aber was wir in Amerika in den letzten 5 Monaten gesehen haben, ist, dass die Mechanismen für die Verfolgung ohne eine Handlung des Kongresses, ohne eine Exekutivverordnung und ohne ein Urteil des obersten Gerichtshofs eingesetzt werden können. Wir sehen jetzt, dass die herkömmlichen Mechanismen, von welchen wir dachten, dass sie ablaufen würden und müssten, bevor die Verfolgung beginnt, tatsächlich gar nicht zur Anwendung kommen müssen, sondern die Gesellschaft kann geschlossen werden. Also wenn wir uns Amerika heute speziell nach der Entwicklung in den letzten Monaten anschauen, also seit dem Ausbruch von Covid, dann sehen wir, dass verfassungsgemäße Rechte und religiöse Freiheiten in den meisten Fällen offenbar nicht mehr als eine Illusion sind. Und trotz der besten Absichten von Gesetzgebern, Regierenden und Bürgermeistern aus allen politischen Richtungen, welche gegen diese Pandemie kämpfen, welche real ist und an welcher Menschen sterben, daran gibt es keinen Zweifel, sehen wir mit den Lockdowns die Aufhebung von angeblich unveräußerlichen Rechten, nämlich von solchen, die sich in der Bill of Rights befinden und da zum Beispiel der erste Zusatzartikel. Vielleicht hat diese Pandemie geradezu versehentlich offenbart, dass alle Zutaten für die Verfolgung von Gottes Volk bereits vorhanden sind. Und die politischen Führer aus dem ganzen politischen Spektrum sind bereit und willig, sie zu gebrauchen, sobald sich die Gelegenheit dafür ergibt, sodass sie eine Entschuldigung haben. Was sind also einige dieser Zutaten, welche wir jetzt in dem Covid-Szenario gesehen haben, die aber auch auf die Adventisten am Ende der Welt zutreffen könnten? Erstens sehen wir, dass wir tragischerweise korrupte landesweite Medien haben, und zwar auf beiden Seiten, welche sich von der Wahrheit verabschiedet haben. Diese Medien befeuern stattdessen eine nationale Agenda, durch welche unsere bürgerlichen Freiheiten, unsere verfassungsgemäßen Rechte und religiösen Freiheiten auf unbestimmte Zeit für die Dauer eines Notfallzustands ausgesetzt sind. Nun, das geschieht nicht in jedem amerikanischen Bundesstaat, aber wenn man seine Augen offen hält, dann erkennt man, dass überall in Amerika Kirchen geschlossen werden. Erst kürzlich gab es einen bekannten Fall, wo der Gouverneur sagte, dass Gemeinden öffnen dürfen, wenn sie auf 25% ihrer Kapazität runtergehen, aber Casinos mussten nur auf 50% runtergehen. Und so hat der dort beschäftigte Pastor kurzerhand ein Casino gemietet und den Gottesdienst dort abgehalten. Und das Casino war tatsächlich damit einverstanden. Ich bin nicht sicher warum, aber der Punkt ist, dass die Gouverneure in Amerika und die Bürgermeister von Städten versucht haben, religiöse Freiheiten in Amerika zu beschneiden. Wir haben auch vom Vorgehen der Polizei in Missouri gehört. Sie kamen dort in eine sogenannte Drive-In-Kirche, wo die Menschen mit geschlossenen Fenstern im Auto bleiben, um die Abstandsregeln einzuhalten. Und es wurde auf Video festgehalten, wie die Polizei sagte, eure Rechte sind aufgehoben. Und diese Gemeinde wurde noch während dieser Sonntagsversammlung geschlossen. Weiterhin sehen wir jetzt in Amerika, dass die großen sozialen Medien alle Stimmen zensieren und löschen, welche das vorherrschende Narrativ hinterfragen. Wenn du etwas sagst, was nicht den Community-Regeln von Facebook oder YouTube oder eines anderen sozialen Mediengiganten entspricht, dann wirst du von dieser Plattform verbannt, deine Stimme wird heute in Amerika unterdrückt. Wir sehen ebenfalls, dass Abweichler vom vorherrschenden Narrativ in Medien und Internet verteufelt werden und dass ihnen von nationalen und lokalen Politikern die schlimmstmöglichen Motive zugeschrieben werden. Wir sehen auch, dass die Versammlungen zur Anbetung und Evangelisation aus angeblichen Gründen für die öffentliche Sicherheit verboten werden. In den letzten Monaten wurden Polizeioffiziere von Bürgermeistern ausgesandt, um Teilnehmer von Gottesdiensten zu bestrafen oder einzusperren, sogar bei den Drive-In-Kirchen, wie ich eben bereits berichtet habe. Weiterhin sehen wir, dass zum Teil Hotlines eingerichtet werden und Amerikaner werden dazu ermutigt, ihre Nachbarn zu melden, wenn diese nicht mit dem vorherrschenden Narrativ konform gehen. Das war vor 5 Monaten noch undenkbar. Meine Frau wuchs in der Sowjetunion auf. Wenn man sich ein bisschen mit der Sowjetunion auskennt, dann weiß man, dass man in der Zeit von Stalin einen anonymen Denunziationsbrief über Person XY an den KGB schreiben konnte. Daraufhin gab es kein Gerichtsverfahren. Stattdessen klopfte es nachts an der Türe und diese Person wurde mitgenommen, verurteilt als ein Feind des Volkes und für 10 Jahre ins tiefste Sibirien geschickt. Und aufgrund des Rechtssystems in der Sowjetunion konnte man danach nicht mal zu seiner Familie zurückkehren, sondern musste dort in einer Strafkolonie außerhalb des Gefängnisses bleiben. Und in Amerika gibt es jetzt Hotlines, über welche man seine Nachbarn verpetzen kann, wenn sie nicht mit dem vorherrschenden Narrativ konform gehen. So etwas ist undenkbar in Amerika. Wir haben auch sogenannte Verfolgungs-Apps gesehen. Ich habe mein Handy nicht bei mir. Ich habe einen jugendlichen Sohn, für den ich mir manchmal eine Verfolgungs-App wünsche. So laden wir jetzt diese Apps herunter und wenn man das letzte Update für sein iPhone oder Android-Handy hat, dann ist die Software, welche diese Apps benötigen, bereits vorhanden, auch wenn man die App selbst noch nicht hat. Und in Britannien gibt die Regierung diese Verfolgungs-Apps heraus und wenn du eine Covid-Diagnose hast, können sie auf dein Handy schauen, um zu sehen, mit wem du engen Kontakt hattest. Verfolgungs-Apps geben der Regierung eine nie vorher dagewesene Einmischung in deine Privatsphäre. Auch sehen wir intelligente Geräte wie Siri, Alexa, Amazons Echo und Googles Nest Mini, welche in Millionen von amerikanischen Haushalten gebraucht werden und ich verstehe, dass sie sehr komfortabel sind, aber sie haben die Möglichkeit, jedes Wort aufzuzeichnen, das du sprichst. Und wenn du dich fragst, ob sie dir wirklich zuhören und dass ich hier oben vielleicht nur ein paranoider Spinner bin, dann bin ich nicht paranoid, sondern ich weiß Folgendes. Wenn ich morgen früh mit meiner Frau 2 oder 3 Mal darüber spreche, dass wir vielleicht eine neue Küchenmaschine bräuchten, dann werden innerhalb von 24 Stunden in den Werbeanzeigen meiner sozialen Netzwerke Werbungen für Küchenmaschinen auftauchen. Wie ist das möglich, wenn die einzige Person, mit welcher man darüber gesprochen hat, die eigene Frau ist und man macht nicht einmal eine Google-Suche? Naja, wir haben diese smarten Geräte in unseren Heimen, welche die Fähigkeit haben, jedes Wort aufzuzeichnen, welches du jemals sprichst. Wir haben in der Covid-Krise auch gesehen, dass die ganze Macht der Behörden auf staatlicher Ebene als Drohung genutzt wird, die Familien und Lebensgrundlagen von Abweichlern zu zerstören, einschließlich der sehr realen Gefahr, dass Kinder von Kindesschutzbediensteten den Eltern weggenommen werden, welche vielleicht als Geschäftsleiter sich weigerten, mit dem vorherrschenden Narrativ konform zu gehen. Dies ist nicht in allen Staaten geschehen, aber in einigen Staaten ist es passiert. Deine Kinder werden dir weggenommen, wenn du nicht bei dem vorherrschenden Narrativ mitmachst. Wir haben gesehen, dass Generalstaatsanwälte willkürlich Arbeitslizenzen und Registrierungen zurückziehen und damit Personen ihre Fähigkeiten verweigern, zu kaufen, zu verkaufen, Banken zu nutzen oder für den Lebensunterhalt zu sorgen. Das ist sogar hier in Michigan passiert. Einige Unternehmen haben ihre Lizenzen verloren, weil sie beim vorherrschenden Narrativ nicht mitmachen. Wir haben auch gesehen, dass internationales Reisen auf einen Federstrich hin zu einem erschauernden Stillstand gekommen ist. Und bei uns in Adventist Frontier Missions haben wir Missionare, welche in Übersee feststecken. Sie können nicht heim zum Urlaub kommen und andere, welche sich vorbereiten abzureisen, können nicht abreisen, weil keine Flugzeuge dort hinfliegen, wo sie hin müssen. Es ist ja alles gut, wenn deine Familie in Amerika lebt, aber Aber meine Stiefmutter zum Beispiel lebt in Russland, was glücklicherweise sehr weit weg ist. Aber in dieser Krise kann ich sie nicht besuchen und sie kann mich nicht besuchen. Nun, ihr mögt sagen, dann hat die Krise ja doch noch was Gutes gebracht. Aber meine Eltern leben in England und sie sind schon über 70. Mein Vater war krank und musste ins Krankenhaus. Wenn er sterben würde, könnte ich nicht zu seiner Beerdigung kommen. Familien werden also getrennt und keiner weiß, wann es eine Wiedervereinigung mit den Geliebten geben wird. Wir haben auch gesehen, dass als die Krise im März über uns kam, die meisten Universitäten und Gemeinden angewiesen wurden zu schließen, wieder im Interesse der öffentlichen Sicherheit. Nun, Gott sei Dank, öffnet die Andrews Universität jetzt wieder. Wir können uns hier wieder treffen, aber das ist nicht überall in den USA so. Manche Universitäten und Schulen haben geöffnet, andere sind geschlossen. Ich bin im März oder April dort bei Andrews über den Campus gelaufen und war entsetzt, dass alles Leben dort zum Erliegen kam. Auf einen Federstrich hin, nicht weil wir es wollten, standen unsere großen Kirchen einfach leer. Wir sehen auch, dass im öffentlichen Raum die Wahrheit nun für tot erklärt wird und in vielen Fällen wird sie jetzt als Hassrede bezeichnet und so aus der Öffentlichkeit verdrängt. Das ist es, was in dieser ganzen Covid-Erfahrung geschehen ist. Ich glaube nicht, dass es mit böser Absicht geschah. Unsere Politiker haben ihr Bestes getan, um die Pandemie zu bekämpfen. Aber unsere Gouverneure haben die verfügende und nahezu autoritäre Macht entdeckt, nur durch einen Federstrich zu regieren, ohne irgendeine Mitsprache durch die Legislative. Tatsächlich haben wir hier in Michigan eine Gouverneurin, welche per Exekutivanordnung regiert und verkündet, sie könne das unendlich lange tun, solange sie erklärt, dass wir in einem Notfall sind. Und die Legislative, welche aus unseren Repräsentanten besteht, hat kein Mitspracherecht bei dem, was in Michigan gerade geschieht. Die Wahrheit wird heute in vielen Teilen Amerikas also als Hassrede bezeichnet. Wenn man versucht, biblische Prinzipien über zum Beispiel die Ehe und Sexualität zu lehren, dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man da ein ziemlich großes Feedback bekommt. Und manches von diesem Feedback ist nicht etwas, was man seinen Kindern mitteilen möchte. Also was geschieht nun in der Verfolgung der Endzeit? Wir haben das schon in den Einleitungsversen zu dieser Predigt gelesen. Danke dafür, Schwester Baumgarten. Wenn diese Verfolgung zu uns kommt, so haben wir gelernt, dann benötigt es nicht den Kongress oder den obersten Gerichtshof oder den Präsidenten, um die Verfolgung und die Mittel dafür zu gewährleisten. Wir erkennen, wenn wir die Offenbarung lesen, dass wir uns womöglich echter Verfolgung durch die Regierung stellen werden müssen, ohne dass all die Mechanismen dafür eingerichtet werden müssen. Alles, was es braucht, ist eine politische Ausrede, sodass es geschehen kann. Nur das, eine politische Ausrede. Was könnte also mit Adventisten geschehen, basierend auf dem, was wir in der Covid-19-Krise gesehen haben. Nun, wir werden sehen, dass uns unsere bürgerlichen und religiösen Freiheiten verweigert werden. Wir haben bei Covid jetzt entdeckt, dass unsere verfassungsgemäßen Rechte kaum das Papier wert sind, auf welchem sie geschrieben stehen. Unsere Verfassungsrechte werden uns genommen werden. Der erste Verfassungszusatz, die Freiheit, Gott anzubeten oder nicht, wird praktisch bedeutungslos sein, und zwar ganz ohne eine Handlung des Kongresses. Wir werden wahrscheinlich sehen, dass alle unsere Gemeindehäuser geschlossen werden und auch unsere Schulen, Universitäten sowie Konferenz und Vereinigungsgebäude und alle anderen unterstützenden adventistischen Dienste und Institutionen könnten geschlossen werden. Wir werden feststellen, dass Evangelisation als Hassrede bezeichnet werden wird, was in einigen Teilen der eher säkularen Welt bereits geschehen ist. Das ewige Evangelium, der Aufruf zur Buße, ist eine Ablehnung der Lehre über sogenannte Safe Spaces, also sichere Räume, auf unseren Schulen und Universitäten. Diese Lehre über sichere Räume bedeutet, dass nichts erlaubt werden darf, was dich hinterfragt oder dir Unbehagen bereitet, was deine persönliche Lebenserfahrung angeht. Und so schaffen wir sichere Räume auf unserem Schul- und Universitätsgelände und der Aufruf zur Buße ist dort vielfach nicht länger willkommen, denn dann würde man dir ja deinen sicheren Raum verweigern. Also Evangelisation und die Predigt des ewigen Evangeliums wird letztendlich als Hassrede bezeichnet werden, denn der Aufruf zur Buße impliziert ja, dass deine subjektiv gelebte Erfahrung nicht rechtens ist. Wir werden verleumdet werden, von sozialen Netzwerken verbannt und von der öffentlichen Kultur ausgeschlossen werden. In Amerika ist dies noch nicht geschehen, aber ich sehe hier einige von euch, von denen ich weiß, dass sie ursprünglich aus den osteuropäischen Staaten kommen und ihr wisst, wie es ist, als Christ und Adventist verfolgt zu werden. Sie wurden eingesperrt, die Kirchen wurden geschlossen und früher oder später wird es auch zu uns kommen. Wir werden aus den sozialen Netzwerken verbannt und unsere Stimme wird uns genommen werden. Unsere Möglichkeit zu kaufen, verkaufen, Banken zu nutzen und zu reisen wird uns wahrscheinlich für immer genommen werden, bis Jesus wiederkommt. Wir haben das jetzt bei Covid gesehen und eines Tages kann dasselbe auf Gottes Volk angewendet werden. Wir werden alle feststellen, dass unsere Rentenversicherung, unsere Bankkonten und Kreditkarten in der letzten Krise absolut wertlos sein werden. Unsere Ersparnisse und Anlagekonten werden so eingefroren, dass wir sie nie wieder benutzen können. Es wird uns unmöglich sein, unsere Hypotheken oder Mieten zu bezahlen. Und so werden wir unsere Häuser verlassen müssen und all unser Besitz wird weg sein. Stück für Stück wird die Welt uns die Dinge wegnehmen, welche für viele von uns so wertvoll sind. Wir werden auf dem ganzen politischen Spektrum und in allen Medien verteufelt werden, so wie Jesus selbst es uns gesagt hat: Ihr werdet von allen Menschen gehasst werden um meines Namens willen. Wir können auch Folgendes erwarten. Das ist zwar keine Prophetie, aber es gründet sich auf dem, was wir jetzt gerade sehen. Wenn du auf der Straße bist und nicht mit dem vorherrschenden Narrativ konform gehst, dann kannst du so wie in Portland kürzlich auf offener Straße erschossen werden oder ein Mob wird dich angreifen. Das ist keine politische Aussage, sondern eine Tatsache. Und Staatsangestellte können betrunken von der absoluten Macht aufgrund des Notstands alle möglichen Maßnahmen gegen dich erlassen und du hast keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Verfolgungs-Apps auf unseren Handys werden jede unserer Bewegungen speichern und unsere smarten Geräte werden jedes gesprochene Wort aufzeichnen. Unsere Kinder werden uns gewaltsam von Kindesschutzbediensteten weggenommen und in Sicherheitsgewahrsam innerhalb des Pflegesystems gebracht. Du sagst, so etwas könnte nie passieren? Ich diente 12 Jahre lang in der ehemaligen Sowjetunion. Dort habe ich viele hingegebene Adventisten getroffen, und zwar Großmütter, denen ihre Kinder weggenommen wurden. Der KGB hat sie gewaltsam getrennt, und zwar aus dem speziellen Grund, weil sie Adventisten waren. Ich habe eine Frau getroffen, die ihre Kinder 45 Jahre lang nicht gesehen hatte. Und als die Sowjetunion kollabierte, spürte sie sie auf in der Stadt Rostow am Don. Und es war eine herrliche Wiedervereinigung, als sie ihre Kinder wieder sah. Denkt nicht, dass die Regierung nicht die Kinder derjenigen wegnehmen würde, die mit der Regierung nicht auf religiöser Ebene übereinstimmen. Es geschah in der Sowjetunion und eines Tages könnte das bei uns geschehen. Das Einzige, was noch fehlt, ist eine politische Ausrede, damit Politiker all diese unterdrückenden Maßnahmen auf Gottes treue Übrige anwenden können. Und wenn euch das irgendwie deprimiert, dann kann ich euch sagen, dass mich das ebenso deprimiert. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus wiederkommt. Und wenn man sich die Statue aus Daniel 2 anschaut, wofür jetzt leider keine Zeit da ist, da spricht Daniel ja über den Traum und wir konzentrieren uns immer auf die Auslegung des Hauptes aus Gold, der Arme aus Silber und so weiter, aber das Erste, was Daniel sagt, ist, dass diese Statue in dem Traum sehr furchterregend anzusehen war. Wir tendieren dazu, dieses Detail zu überlesen. Daniel sagt, dass das Standbild furchterregend ist. Das bedeutet, dass alle irdischen Mächte von Daniel bis zur Wiederkunft Jesu ein furchterregendes Element an sich haben. Egal, was wir über unsere Länder sagen, aus denen wir kommen, wenn es hart auf hart kommt, haben irdische Nationen einen furchterregenden Aspekt an sich. Also wie bereiten wir uns auf eine solche Verfolgung vor? Unser Einleitungsvers hat bereits über die letzte Verfolgung gesprochen. Es geht um jene, welche das Malzeichen des Tieres nicht an ihrer Stirn oder Hand annehmen werden. Wie bereiten wir uns darauf vor? Nur die Herausforderung für uns als Adventisten, wenn wir über Verfolgung sprechen, dann neigen wir dazu, über Zeitlinien zu sprechen. Wir neigen dazu, uns auf die Reihenfolge der Ereignisse zu konzentrieren, zum Beispiel, wann kommt die kleine Trübsalzeit, wann kommt das Ende der Gnadenzeit, wann geschieht die Versiegelung der Heiligen, wann ist die Zeit des Endes oder das Ende der Zeit. Wir haben sogar Abkürzungen für diese Dinge. Also in theologischen Büchern haben wir eine Abkürzung sowohl für die Zeit des Endes als auch eine für das Ende der Zeit und wir unterscheiden zwischen beiden aufgrund bestimmter Details in Daniel und Offenbarung. Und wir lieben es, die Ereignisse der letzten Verfolgung in ihre Reihenfolge zu bringen. Und ich liebe es, mit Leuten durch Ellen Whites Buch Christus kommt bald zu gehen. Dieses kleine Buch hat es in sich. Ich kann euch auch den Studienführer dazu empfehlen. Und wir lieben es zu analysieren, wann die Angst in Jakob stattfindet, was die Angst in Jakob ist, wie wissen wir, dass es die Angst in Jakob ist und so weiter. Aber das sind die falschen Fragen, denn es wird sowieso kommen. Viel wichtiger ist, sind wir dafür bereit? Es gibt zwei Aussagen, die man häufig hört, wenn es um Verfolgung geht. Die erste ist, ach, Verfolgung wird hier niemals geschehen. Die zweite ist, wir haben niemals gedacht, dass hier Verfolgung geschehen kann. Man hört das in vielen Teilen der Welt. Ach, sei kein Schwarzmaler, Verfolgung wird niemals an unseren Ort kommen. Ach wirklich? Nun, eines Tages werden wir sagen, wir hätten niemals erwartet, dass Verfolgung zu uns kommen würde. Wie bereiten wir uns auf Verfolgung vor? Nun, der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 1, 3-4 folgendes: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Paulus spricht aus der Perspektive der verfolgten Gemeinde und er spricht zu einer Gemeinde, welche noch Verfolgung erleben wird. Das ist hier der Kontext. Dann sagt er, damit wir, das ist die verfolgte Gemeinde, die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Paulus meint hier Folgendes: Die freie Gemeinde muss Lektionen von der verfolgten Gemeinde lernen. Wir beten nicht nur für jene, welche Verfolgung erleiden, sondern es ist unsere geistliche Pflicht, Lektionen darüber zu lernen, wie man selbst mit Verfolgung umgeht. Wie reagieren wir als Einzelne und als Gemeindefamilie auf die Realität von Verfolgung? Nun, vom Verstand her wissen wir als Adventisten, dass wir Verfolgung erleiden werden, aber sind wir auch geistig bereit dafür? Und aus der Sicht des Pastors? Als Pastor möchte ich sicherstellen, dass meine Gemeinde und Familie auf die Zeit vorbereitet ist, wenn ich nicht mehr da bin. Bei Adventist Frontier Missions, welches auch in Südostasien arbeitet, ich sage jetzt nicht, welches Land genau, da haben wir eine örtliche Leiterin, die für uns arbeitet. Sie ist eine sehr begabte Frau und in diesem Land gibt es erhebliche Verfolgung von Christen im Allgemeinen und speziell auch von Adventisten. Und in den 70er Jahren ist ihr Vater verschwunden, welcher ein örtlicher Pastor war. Er ist einfach verschwunden. Keiner wusste, wo er ist. 8 Jahre später tauchte er wieder auf. Wo warst du? Ich wurde ohne Anklage in einer Gefängniszelle festgehalten. Keine Kommunikation mit der Familie. So etwas geschieht. Wenn du Zeit in China verbringst, wirst du feststellen, dass während wir hier sitzen, sich Hunderttausende Christen aufgrund ihres Glaubens in Arbeitslagern befinden. Das ist sehr real, meine Geschwister. Wenn wir also über Verfolgung sprechen, sollten wir nicht nur darüber nachdenken, was mir selbst zustoßen könnte, sondern wenn ich nicht mehr da bin oder ins Gefängnis gehen muss, was geschieht dann mit meiner Familie? Sind sie vorbereitet? Können sie ohne mich überleben? Haben sie geistliche Wurzeln, die tief genug sind, um den Stürmen des Lebens zu widerstehen? Das sind die wichtigen Fragen, die wir uns stellen müssen. Es gibt bestimmte biblische Reaktionen auf Verfolgung, welche ich jetzt mit euch durchgehen möchte. Es sind Reaktionen, welche uns in der Bibel vor Augen geführt werden und somit sind sie biblisch und uns von Gott gegeben, um uns mit Möglichkeiten darüber auszustatten, wie wir mit Verfolgung umgehen. Nun, das allgemeine Prinzip darüber hat uns Jesus in Lukas 6 gegeben. Er sagte, euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Die vielleicht schwerste Lektion in der ganzen Bibel ist, deine Feinde zu lieben. Man kann das Argument machen, dass die Feindesliebe vielleicht die schwierigste Lehre ist. Du kannst deine Familie lieben, du kannst und möchtest deine Familie vergeben, aber deinen Feinden, die, welche dich vernichten wollen, die dein Leben zerstören wollen, das ist vielleicht die härteste Lehre von Jesus. Aber wenn wir heute seine Jünger sein wollen, dann können wir kein Leben voller Ärger und Wut leben. Die momentan vielleicht vorherrschendsten Emotionen in Amerika sind Angst und Wut, und keines von beiden sollte ein Merkmal von Gottes Volk sein. Wenn wir sehen, dass diese Dinge geschehen, sollten wir unsere Häupter erheben, weil wir wissen, dass unsere Erlösung naht. Und wir sollten keine Wut gegenüber irgendjemand haben, ob es jemand in der Politik oder auf der Straße ist. Wir sollten Liebe für sie haben. Denn was wir in der Wut auf den Straßen sehen, sind tatsächlich Seelen ohne Hoffnung, die nach einem Sinn suchen. Und so geben sie ihr Leben dieser oder jener Ideologie hin. Also das überragende Prinzip im Umgang mit Verfolgung ist, diejenigen zu lieben, die dich verletzen. Dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel. Aber denkt mal für einen Moment über Nebukadnezar nach. Nach heutigen Maßstäben war Nebukadnezar ein Monster. Immer wenn sie in den damaligen Zeiten andere Länder eroberten, war das nicht schön anzusehen. Wenn ihr mal nachlesen wollt, wie so ein Eroberungsfeldzug vonstatten ging, geht das in dem 3-teiligen Geschichtsband von A.T. Jones. Die Generalkonferenz hatte ihn damals gewissermaßen ins Exil geschickt, um sich weniger mit ihm abgeben zu müssen. Und da hat er eine Weltreise gemacht und währenddessen hat er 3 Bücher geschrieben. Die ersten beiden mit dem Titel Empires of the Bible. Das erste Buch behandelt das Assyrische Reich, welches über 1000 Jahre bestand. Dann im 2. spricht er über die Reiche aus Daniel Kapitel 2 und sein 3. Buch behandelt das kirchliche Reich. Das sind brillante Bücher. Ich ermutige euch, sie zu lesen. Ich denke, sie werden von Teach Services herausgegeben. Jedenfalls schreibt er im 1. Buch über die Assyrer und als sie eine Stadt eroberten, sprachen sie von einem Holocaust. Sie haben alle Menschen verbrannt. Dafür machten sie ein großes Loch, welches sie mit Öl füllten. Dann mussten die Menschen im Kreis bis zur Erschöpfung um dieses Loch herumlaufen und dann wurden sie in das Loch gestoßen und lebendig verbrannt. Was also in Auschwitz geschah, war nichts Neues. Es geschah bereits bei den alten Assyrern. Man kann die Schriften von diesen neuassyrischen Königen wie Assurbanipal oder Esarhaddon dem Dritten und so weiter lesen, welche zur Zeit des Königreichs Juda lebten. Das waren absolute Monster. Und in vielerlei Weise folgte der König Nebukadnezar ihre Tradition, als er Ninive oder Karkemisch in Nordassyrien eroberte, oder auch unten in Ägypten. Diese Eroberungen waren nicht schön. Aber dennoch, wie wurde Nebukadnezar zur Bekehrung gebracht? In Daniel Kapitel 1 ist Nebukadnezar ein Polytheist, das bedeutet, er glaubte an viele Götter. Und nun begegnet er leidenden hebräischen Jungs, nämlich Daniel, Shedrach, Mesach und Abednego. Sie verfluchen ihn nicht, sie hassen ihn nicht, sie bitten Gott, nicht diesen Mann mit Aussatz oder Skorbut zu schlagen. Nein, sie dienen ihm an seinem Hof. Also in Daniel Kapitel 1 ist Nebukadnezar ein Polytheist. In Kapitel 2 erklärt Daniel dem König dessen Traum und am Ende von Kapitel 2 ist Nebukadnezar, wie man an seinem Gebet erkennt, von einem Polytheisten zu einem Henotheisten geworden, was bedeutet, dass er zwar an viele Götter glaubt, aber er erkennt nun den Gott Israels als Herrscher über alle anderen Götter an. In Daniel Kapitel 3 sieht er die drei Hebräer im Feuerofen und er bestätigt wieder seine Anerkennung des Gottes Israels als Herrscher über alle anderen Götter. Und schließlich in Daniel Kapitel 4 mit dem Traum über den Baum, welchen Daniel ihm wieder erklärt, dabei sagt Daniel nicht, O König, der Traum bedeutet, dass Gott dich abhauen wird, endlich sind wir dich los und du verdienst es, denn ich habe ein Sklavenleben an deinem Hof gehabt. Das sagt er nicht. Er appelliert an den König, barmherzig gegenüber den Unterdrückten zu sein. Aber Nebukadnezar hört nicht darauf und wird für 7 Jahre wahnsinnig. Und am Ende dieses Kapitels heißt es, ich erhob meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zurück und am Ende des Kapitels ist Nebukadnezar ein Monotheist. Er ging in 4 Kapiteln vom Polytheismus zum Henotheismus und dann zum Monotheismus und in jedem Kapitel waren es die Unterdrückten, welche so gnädig ihm gegenüber waren und ihm auf diesem Weg der geistlichen Reise geholfen haben. Wir sehen also an diesem großartigen Beispiel von Nebukadnezar, dass wenn wir unsere Feinde lieben, sie sich vielleicht nicht heute bekehren, aber früher oder später wirkt es an ihren Herzen. Das sehen wir auch am Beispiel von Paulus. Er hat Menschen verfolgt, aber der Heilige Geist hat ihn ins Herz gestochen. Aber es gibt noch einige andere biblische Reaktionen auf Verfolgung. Eine davon ist zu fliehen. Jetzt mögen wir denken, nun, ich werde mein Zuhause nicht verlassen, meine Arbeit nicht verlassen und meine Lieben nicht verlassen. Aber die Realität in der Welt heute ist, dass es hunderte von Millionen vertriebener Menschen gibt, aus verschiedenen Gründen. Und viele sind vertrieben ohne eigene Schuld. In der Bibel sehen wir einen Engel, der Josef und Maria gebietet, nach Ägypten zu fliehen, um das Kind Christus vor der Wut des Herodes zu beschützen. Wir sehen auch, dass es biblisch ist, sich zu verstecken. Rahab hat die 2 Kundschafter versteckt. Viele Christen heute sind gezwungen, sich in Zeiten der Verfolgung zu verstecken. Vor vielen Jahren, ungefähr 1996, 97, war ich in Tadschikistan, wo Bürgerkrieg herrschte. Die kommunistische Regierung kämpfte gegen Dschihadisten aus Afghanistan. Und einer der dschihadistischen Führer entschied sich, sein politisches Profil in diesem Land etwas aufzupolieren und der beste Weg, das zu tun, war, jemanden aus dem Westen zu töten. Zu dieser Zeit befanden sich vielleicht 100 westliche Menschen in diesem Land. Niemand wollte nach Tadschikistan gehen. Es war ein sehr bösartiger Bürgerkrieg. Diese Dschihadisten kamen also zu den Büros von Hilfsorganisationen, um solche Menschen zu finden und zu töten. Was habe ich also getan? Bin ich in meinem Büro geblieben? Nein, ich war ein junger Mann, ich war 23, ich wollte nicht sterben. Und so habe ich mich versteckt. Und da gab es einen alten adventistischen Mann, der in einer Einzimmerwohnung eines alten russischen Blockhaus wohnte. Diejenigen hier aus der ehemaligen Sowjetunion wissen, wovon ich spreche. Das ist sehr klein. So klein, dass zum Beispiel in der Toilette, welche direkt ans Wohnzimmer anschließt, die Vorderseite der Toilette die geschlossene Tür berührt. Ihr wisst, was das bedeutet, nicht wahr? Man setzt sich auf die Toilette und die Tür ist weit geöffnet, sodass jeder reinschauen kann. In einer Einzimmerwohnung gibt es keine Privatsphäre. 3 Monate lang wohnte ich bei diesem lieben alten Herrn. Währenddessen kamen die Dschihadisten einige Male zu meinem Büro und fragten, wo der Mann sei, der dort wohnt und arbeitet. Und sie sagten, wir wissen nicht, wo er ist, was stimmte. Sie wussten es wirklich nicht, wo ich war. Aber für 3 Monate musste ich mich verstecken, bis die Regierung eines Tages verkündete, dass dieser Dschihadi getötet wurde und alle aus ihren Verstecken herauskommen konnten. Es ist biblisch, sich zu verstecken, das ist keine schändliche Sache, manchmal hat man keine Wahl. Zu anderen Zeiten jedoch können wir in der Welt als Salz und Licht für die Welt bleiben. Schlagt mal eure Bibeln bei den Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5 auf. Die meisten Bibeln haben Unterteilungen in Abschnitte, wir benutzen kaum Bibeln mit reinem Fließtext. Und in Matthäus Kapitel 5 hat meine Bibel hier die Seligpreisungen, wonach dieser Abschnitt abgebrochen wird, und dann geht es um Salz und Licht. Ist es bei euren Bibeln auch so? Erst die Seligpreisungen in Matthäus 5 bis zu Vers 12 und dann kommt eine Unterbrechung. Ist es bei euch auch so? Ja, und was kommt nach den Seligpreisungen? Worüber spricht Jesus als erstes nach der letzten Seligpreisung, wo es heißt, selig seid ihr, wenn die Leute euch um meinetwillen verfolgen? Lasst mal die Unterbrechung weg. Das nächste, was Jesus sagt, ist, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Die Unterbrechung zerstört den Fluss der Lehre von Jesus. Die Betonung geht verloren. Und der Punkt ist dieser. Wenn wir jetzt hier eine Kerze anzünden würden und sie hier stehen würde, würde niemand dieses Licht wirklich sehen. Ihr wüsstet, dass es da ist, aber man sieht es nicht, weil darum herum so viel Licht ist. Aber wenn die Finsternis der Verfolgung kommt oder Mitternacht in dieser Kirche einkehrt und die Kerze immer noch brennt, dann wird diese Kerze, welche mittags anscheinend nicht viel Licht abgegeben hat, von jedem zur Zeit der Mitternacht gesehen werden. Und so macht die Lehre von Jesus, dass ihr das Licht der Welt und das Salz der Erde seid, im Kontext der Verfolgung Sinn. Einfach nur den Namen Christi in Zeiten der Verfolgung zu tragen, ist ein riesiges Zeugnis. Ich habe mal einige Iraner getauft und ich habe sie gefragt, warum wollt ihr getauft werden? Denn wenn ihr innerhalb des nächsten Tages in den Iran zurückkehrt, werdet ihr Verfolgung erleiden. Sie sagten, das wissen wir, aber wir wollen den Namen Christi tragen. Einfach nur den Namen Christi zu tragen, wird den Zorn der Regierung heraufbeschwören, der auf uns herabkommen soll. Aber wir wollen den Namen Christi tragen. Wir bekräftigen eine gewaltlose Reaktion. Als Jünger von Jesus Christus legen wir unseren Schmerz und unseren Wunsch nach Rache, welcher manchmal sehr real sein kann, in die Hände Gottes, welcher alles weiß und eines Tages vollkommene Gerechtigkeit schaffen wird. Falls du nicht über die Verfolgung in der Welt Bescheid weißt, dann lade ich dich ein, deine Augen für diese Realität zu öffnen. Nehmen wir als Beispiel Nigeria. Wöchentlich werden dort einige hundert Christen zu Tode verbrannt und gehackt von den aus den Norden kommenden Dschihadisten. Es ist nicht politisch korrekt, das zu sagen, aber es ist wahr. Diese christlichen Dörfer werden von bestimmten Stammesgruppen dem Erdboden gleichgemacht. Und sie werden vernichtet, weil sie Christen sind. Es gibt einen Ruf nach Gott für Gerechtigkeit. Manchmal ist man auch dazu berufen, das eigene Leben zu geben. Das ist tatsächlich eine legitime Reaktion auf Verfolgung und Gott verspricht, dass eine besondere Krone für jene reserviert ist, welche ihr Leben für ihren Glauben an Jesus Christus geben. Gemäß der Bibel ist es uns ebenso möglich, die eigenen Rechte auszuüben. Der Apostel Paulus war wiederholt bereit, seine Rechte als römischer Bürger zu gebrauchen, um sich selbst zu verteidigen. Als er in Jerusalem vom Mob gefangen wurde, in Apostelgeschichte 20, und die römischen Soldaten ihn retteten und sie ihn ins Prätorium brachten und ihn geißelten, da sagte er zu ihnen, ist es rechtens, einen römischen Bürger zu geißeln, ohne ihn zuvor zu verurteilen? Und all die römischen Soldaten wichen vor ihm zurück, denn es war illegal, einen römischen Bürger gefangen zu nehmen und zu fesseln, ohne ihn zuerst zu verurteilen. Und so sehen wir, dass es biblisch ist, von seinen Rechten Gebrauch zu machen, um sich selbst zu verteidigen. Eine weitere biblische Reaktion auf Verfolgung ist es, nicht überrascht zu sein. Der Apostel Petrus rät den Nachfolgern ausdrücklich, nicht überrascht zu sein, wenn sie Verfolgung erleiden. Und wenn wir Jünger zu Christus führen, in Teilen von Asien oder Afrika, dann ist eine der wichtigsten Lehren, die wir ihnen beibringen müssen, diese. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du verfolgt werden. Das ist keine theoretische Möglichkeit, das ist die Realität in vielen Teilen der Welt heute. Also wir als amerikanische Adventisten sollten nicht überrascht sein, wenn die Verfolgung zu uns kommt. Stattdessen wird uns in der Schrift geboten, uns zu freuen. Uns wird geboten, uns zu freuen, sowohl in den guten wie auch in den schlechten Zeiten. Und damit ist keine Ha-ha-ha-Freude, sondern damit ist die tiefe Gewissheit gemeint, dass inmitten deiner Schmerzen Jesus mit dir ist. Er ging mit den Hebräern durch den Feuerofen, bevor sie aus dem Feuerofen befreit wurden. Wir sollen mit Dankbarkeit beten. Wie der Apostel Paulus uns gebietet, in seinem Philipperbrief aus dem Gefängnis in Rom geschrieben, sollen wir in allen Situationen beten. Und das schließt mit ein, für unsere Leidensgenossen zu beten und auch für unsere Verfolger. Am Anfang von Prediger Kapitel 4 sagt Salomo, ich sah viel Leid auf der Welt und dass jene, welche Unterdrückung erleiden, niemanden haben, der sie tröstet. Und wir sagen, Amen, das ist wahr. Aber dann sagt er, und die, welche andere unterdrücken, die haben auch niemanden, der sie tröstet.
they have no one to comfort them as well.
Gott sieht hier beide Seiten der Münze. Und oft sind jene, welche unterdrücken, von der Angst davor geleitet, was die Unterdrückten ihnen antun könnten, wenn sich die Umstände umkehren würden. Schaut euch nur den arabisch-israelischen Konflikt an. Die Israelis gehen hart mit den Palästinensern um. Aber sie wissen, dass falls die Palästinenser das Sagen hätten, dann wären sie die Ersten, die heute jedem Juden in Israel die Kehle durchschneiden würden. Also vieles davon ist angstgetrieben. Menschen haben Angst. Wir sollen uns weigern, uns zu schämen. Es ist ein Vorrecht, den Namen Christi zu tragen. Und wenn man den Namen Christi trägt, dann reicht dein Zeugnis sehr weit. Vor vielen Jahren habe ich in Aserbaidschan den Premierminister jeden Monat besucht. Wir haben zusammen gebetet und er war ein Kommunist. Und ich habe Zugang zu ihm bekommen, denn ich war zu dieser Zeit einer von drei Christen in der ganzen Republik. Und er wollte wissen, was ein Christ ist. Er sagte, ich habe mein Leben damit verbracht, sie ins Gefängnis zu bringen. Und jetzt habe ich die Chance, persönlich einen zu treffen. Wir sollten uns also nicht dafür schämen, Christen zu sein und Jesus in seinem Leiden zu folgen. Niemals vergessen, dass wir nicht dafür verfolgt werden, wer wir sind, sondern weil diese Welt Christus im Großen und Ganzen abgelehnt hat. Wir vertrauen in Gottes bleibende Gegenwart. In der Tat kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. Und Gott wird niemals erlauben, dass die Verfolgung für einen persönlich untragbar wird. Das lesen wir in 1. Korinther 10, 13. Das sind alles biblische Reaktionen auf Verfolgung, welche wir alle in den Schriften finden. Und wie reagieren wir als Adventisten und haben darauf in der Geschichte reagiert? Nun, in dem Covid-19-Lockdown haben wir alle auf verschiedene Weise reagiert, nicht wahr? Manche tragen Masken in der Gemeinde, andere nicht. Ich kenne welche, die haben seit März ihr Zuhause nicht mehr verlassen. Das Essen und alles, was sie kaufen, wird ihnen geliefert. Sie haben schreckliche Angst, ihr Haus zu verlassen. Bei einigen ist ihr Immunsystem geschwächt und sie haben gute Gründe für ihre Angst. Andere sagen, die ganze Sache ist ein Schwindel, eine politische Verschwörung und so hat man das ganze Spektrum von Ansichten innerhalb der Adventgemeinde. Die Realität ist, dass wir in keinster Weise einheitlich auf diese Verfolgung reagiert haben. Historisch betrachtet haben Adventisten niemals einheitlich auf Verfolgung reagiert. Im Ersten Weltkrieg wollte der Kaiser die jungen deutschen Männer einberufen und die Adventgemeinde wurde an der Frage gespalten, ob ihre jungen Männer in Kaiser Wilhelms Armee dienen sollten. Und aus dieser Spaltung heraus kamen die heutigen Reformadventisten und diese Spaltung ist immer noch da. Sie haben ihre eigene Generalkonferenz und ihre eigenen Sabbatschullektionen. Wenn man sich ihre Quartalsektion durchliest, denkt man, das wäre unsere Sabbatschullektion, aber dann entdeckt man den Herausgeber und denkt, oh nein, das sind die Reformadventisten, wo kommen die denn her? Wir wurden gespalten in Deutschland im Jahr 1916 und 17 und von dieser Spaltung haben wir uns nie erholt. Die ganze Zeit durch den Kommunismus hindurch wurden die Adventisten gespalten und die Frage war, schicken wir unsere Kinder am Sabbat in die Schule? Die offiziellen Adventisten schickten ihre Kinder am Sabbat zur Schule und diese Kinder schlossen ihre Ausbildung ab. Die Adventisten, die ihre Kinder am Sabbat nicht zur Schule schickten, wurden überall in der Sowjetunion zu Untergrundadventisten und deren Kinder konnten ihre Ausbildung nicht abschließen. Und als der Kommunismus zusammenbrach, welche dieser beiden Gruppen stellten die nächsten Leiter für die Gemeinde? Es war die offizielle Gemeinde, denn deren Kinder haben ihre Ausbildung abgeschlossen und diese Bitterkeit ist in vielen Teilen der ehemaligen Sowjetunion immer noch da. Adventisten reagieren auf Verfolgung nicht in Einheit. Und ich möchte heute die Behauptung wagen, dass wir in der Endzeitverfolgung wahrscheinlich ebenfalls an vielen Punkten gespalten werden, genauso wie wir alle unterschiedlich auf die Covid-19-Pandemie reagiert haben, in welche wir uns bis heute befinden. Manche werden die Verfolgung der Unruhestifter in Israel entschuldigen oder sogar rechtfertigen. Andere werden sich der Verfolgung anpassen. Andere Adventisten werden sie ablehnen und sich verkriechen und einfach auf das zweite Kommen warten. Nichts in unserer Geschichte weist darauf hin, dass wir einheitlich auf Verfolgung reagieren werden. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann kennt ihr eure Adventgeschichte nicht. Geschwister, Covid-19 ist ein Weckruf. Es gibt viel für uns, worüber wir an diesem Sabbattag nachdenken können. Vereinigen wir uns im Gebet? Senken wir unsere Wurzeln in das Wort Gottes hinein? Kennen wir unsere Bibel? Bewahren wir die Schriften in unseren Herzen für den Tag, an welchem wir keine Bibel mehr physisch zur Verfügung haben werden? Sehen wir den Samen des Wortes Gottes, während wir noch die Freiheit haben, dies zu tun? Bauen wir Königreiche auf der Erde oder dienen wir dem Reich Gottes? Sammeln wir Schätze auf Erden oder sammeln wir Schätze für den Himmel? Gibt es irgendetwas auf dieser Erde, was unseren Glauben an unseren himmlischen Vater hindert? Und vielleicht noch wichtiger, haben wir eine klare Botschaft an unsere sterbende Welt? Wir leben in einer Welt, welche immer mehr das moralische Fundament der Bibel ablehnt. Als Adventisten sind wir traditionell Vorreiter für die Trennung von Staat und Kirche. Aber was in Amerika passiert, ist viel grundlegender, denn wir sehen die Trennung Jesu Christi von Amerika. Wir stehen einer viel fundamentaleren Herausforderung in Amerika gegenüber. Hier geht es nicht um die Trennung zwischen Staat und Kirche, sondern zwischen Gott und Amerika, während unsere säkularen Führer uns immer mehr ein säkulares Utopia aufzwingen. Und ist unsere Botschaft klar? In einem Land, welches immer mehr die moralischen Fundamente der Schriften ablehnt. Ich möchte uns heute herausfordern, uns neu dazu hinzugeben, eine bestimmte Botschaft mit einer lauten und klaren Stimme zu verkünden. Es gibt kein anderes Fundament für den Leib Christi als allein Christus. Es gibt kein anderes Evangelium als das Evangelium Jesu Christi. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Mittler zwischen Gott und den Menschen als Jesus Christus. Es gibt kein anderes Wesen, welches unserer Anbetung würdig ist, als unser Schöpfer Gott und himmlischer Vater. Es gibt keinen anderen Tag als den Sabbat, der den Tag unserer Anbetung ersetzen könnte. Es gibt keine andere Hoffnung als die selige Hoffnung. Es gibt keinen anderen Namen, durch welchen die Menschen gerettet werden können. Ist es das, was die Menschen über uns wissen? Wenn die Menschen unseren Facebook-Verlauf anschauen würden, würden sie dann eine Botschaft der Hoffnung sehen? Oder würden sie so viel von dem Unsinn sehen, welcher heutzutage auf Facebook vor sich geht? Wisst ihr, ich sehe die adventistischen sozialen Medien und ehrlich gesagt möchte ich nicht, dass jemand, der darüber nachdenkt, ein Adventist zu werden, einige dieser Nachrichtenverläufe liest. Da geht's brutal zu, ein absolutes Gemetzel. Welche Botschaft geben wir der Welt? Geben wir eine Botschaft, dass Jesus wiederkommt und dass sein Königreich ein Reich des Rechts und der Gerechtigkeit ist und dass sein Reich auf dem Prinzip selbstaufopfernder Liebe gegründet ist und dass wir uns gegenseitig lieben sollen und uns heute bereits diesem Reich gleichförmig machen sollen? Oder sehen Sie, dass wir genauso zerstritten sind wie die Welt um uns herum? Ich möchte uns heute herausfordern. Die judeo-christlichen Fundamente Amerikas lösen sich rapide auf. Die säkularen Führer trachten danach, ein schönes neues säkulares Utopia aufzurichten. Und wir sehen als unweigerliche Folge ein soziales, politisches und moralisches Chaos in unserem Land. Ich war jetzt für gerade mal 13 Jahre in Amerika und ich habe in diesen 13 Jahren große Veränderungen in Amerika sehen können. Und die von euch, die länger hier waren, können bestätigen, dass sich Amerika seit den 50er, 60er und 70er Jahren sehr verändert hat. Wir befinden uns als Land fast am Rand des Abgrunds. Wenn man in Stalins Gefängnislager kam, gewährten die Wächter einen persönlichen Gegenstand. Nur einen persönlichen Gegenstand. Es konnte ein Stift sein oder ein Kamm, irgendetwas Persönliches, vielleicht ein Bild von deiner Frau. Aber warum haben sie das getan? Nun, sie wussten, dass wenn du für die nächsten 10 Jahre ein Gefangener in diesem Lager sein würdest, dann konnten sie dadurch deine volle Kooperation garantieren, dass die Gefahr der Wegnahme dieses einen persönlichen Gegenstands von dir bestand. Nur das hat ausgereicht, um die Gefügigkeit des Menschen zu erkaufen. Ein Stift, ein Kamm, ein Bild deiner Frau. Das menschliche Herz kann durch eine klitzekleine Sache gefangen werden. Lasst uns heute uns selbst fragen, sind unsere Herzen von den Dingen dieser Welt gefangen? Gibt es etwas heute in unserem Herzen, was uns vom Königreich Gottes fernhält? Gibt es heute etwas in meinem Leben, das sich zwischen mich und Jesus Christus stellt, auch wenn ich alles aufgebe, außer diese eine Sache? Mein Gebet ist dies. Lieber Vater, ich bekenne heute, dass sich falsche Götter in mein Herz eingeschlichen haben. Mein Herz ist wie das von Lots Frau von dieser Welt gefangen. Himmlischer Vater, bitte entferne heute an diesem Sabbattag diese falschen Götter von mir. Nimm ihren Griff von meinem Herzen weg. Und möge mein ganzes Wesen von dir und deinem Wort allein gefangen sein. Amen. Möge das heute unsere Erfahrung sein. Jesus kommt wieder. Er wird ein Volk bereit haben, das auf ihn wartet. Und wenn er kommt, gibt es da die Verheißung auf ewiges Leben. Und es ist kein Kamm, Bild oder Stift wert. Lasst uns heute unser ganzes Leben Christus hingeben. Amen.